Wie werde ich zur Marke? Wie werde ich zur Marke? Ich habe mir gefragt, wem stelle ich diese Frage? Und nachdem es aus meiner Community immer wieder den Wunsch gegeben hat, auch meine Sitznachbarinnen und Sitznachbarn aus 2 Minuten 2 Millionen besser kennenzulernen und wir mit Kathi Schneider ja schon ein wirklich beeindruckendes Tiefeninterview hier geführt haben, habe ich mir gedacht, diesmal ist mein Mann Leo Hillinger und deswegen bin ich nach Jois gepilgert im Burgenland und habe meinen lieben Freund Leo Hillinger besucht und mit ihm ein tiefergehenderes Gespräch geführt über seinen Werdegang, über seinen Zugang zur Originalität, über die Frage, wie werde ich zur Marke? Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Podcast-Gespräch mit Leo Hillinger. Leo, danke, dass du Zeit nimmst.
Ganz gerne.
Du bist extrem beschäftigt und zwar so beschäftigt, dass du um 2:30 in der Früh schon aufstehst, damit du alles unterkriegst, oder was?
Ja, mein Problem ist der Schlaf. Ich schlafe relativ wenig und mir beschäftigen sehr viele Dinge in der Nacht und durch dieses Beschäftigen, ich muss immer alles loskriegen und dann schreibe ich auch immer. Also ich kann da jetzt gerade... Das heißt,
deine kriegen mitten in der Nacht dann die Nachrichten von dir?
Genau. Ja. Das Schlimme ist, dass manche auch zurückschreiben.
Ja.
Oh je. Also wenn zum Beispiel, nur dass du dann siehst, der Günther, das ist mein absoluter Verkaufschef. Schau mal, da habe ich, wann ich da geschrieben habe...
Leo Hillinger schreibt um 2.53 Uhr. Ne? Wir schreiben jetzt nicht, was er schreibt. Ja? Um 2.55 Uhr schreibt der Verkaufschef zurück. Um 4.09 Uhr wiederum Leo Hillinger. Das Tag mit dir willst du arbeiten, Leo. Bist du narrisch. Da gehst du ein nach einer Woche.
Die sind mir irrsinnig viel neidig, aber ich habe keine Ahnung, warum sie neidig sind. Mir braucht keiner im Leben neidig sein, weil für andere ist es kein Leben. Für mich ist es Passion.
Absolut.
Ich mache das aus Liebe und Leidenschaft. Das muss ich dazu sagen, weil sonst kannst du auch die Leistung nicht bringen.
Absolut.
Aber es ist ja für mich auch kein Arbeiten, weil sie immer sagen, ich arbeite so viel, ich arbeite eigentlich gar nichts. Weil alles, was ich mache, mache ich so gern. Und egal in welche Richtung das geht, das Ganze, für mich persönlich, und das ist das Allerwichtigste, in jedem Bereich, wo ich investiert bin, bin ich mit Herzblut dabei. Und mir macht das so viel Spaß. Ich kann sehr viel Kreativität einbringen. Ich meine, natürlich ist die Hauptgeschichte ist natürlich im Wein, das ist mir das Allerwichtigste und gerade jetzt mit dem, dass ich meinen Sohn vorbereite und meine Tochter vorbereite auf die Übernahme, ich habe ihnen das klipp und klar gesagt jetzt in Südafrika, dass ich genau noch 10 Jahre arbeiten werde, beziehungsweise im Betrieb führen, arbeiten tue ich nichts, aber im Betrieb führen und dann müssen sie den Betrieb übernehmen, wenn sich nicht wollen, habe ich auch keinen Stress, sondern müssen sie mir das zeitnahe sagen, dass ich mir eine Möglichkeit einfallen lasse, um dann, ich habe ein paar Szenarien, die ich machen würde. Bin ja noch nicht besser, aber eigentlich gibt es für meinen Buben so und so keine andere Option und für meine Tochter eigentlich auch nicht. Aber wie gesagt, das sind 18 und 20, man weiß nie, was da rauskommt.
Aber gibt es die Marke Hillinger ohne Leo Hillinger?
Nein, es kommt ja nicht. Nein, kein Leo Hillinger.
Okay.
Der hat zwar jetzt seine eigene Marke, aber vielleicht macht er die Marke vom Alten weiter. Den Namen hat er schon, also Etikett braucht er nicht umschreiben, das ist immer wichtig. Und ja, ich meine, es ist ja nicht so schlecht, was der Alte gemacht hat bis jetzt.
Absolut.
Man muss ja sagen, wir sind doch in mehreren Ländern und die Weingärten sind alle sauber seit 15 Jahren biologisch. Also, eigentlich nicht gescheit, wenn er es nicht machen würde, würde ich sagen.
Leo, ich möchte kurz sagen, wie ich drauf gekommen bin, dass ich gern mit dir heute sitzen tät. Ja, ich habe extrem viel in meiner ganzen Geschichte zu tun mit so vielen Unternehmern, die alle versuchen, mit ihrer Geschichte vom Fleck zu kommen. Ja, und gerade wir beide, was uns ja verbindet, ist die Sendung 2 Minuten 2 Millionen und da redet man immer die ganze Zeit über Innovation und du musst was Neues erfinden. Und ich habe irgendwann mir mal gedacht, es ist lustig, weil ich bin mir nicht sicher, ob man was Neues erfinden muss. Gell? Also offensichtlich ist es so, dass Leo Hillinger den Wein nicht erfunden hat. Ja? Und trotzdem ist es dir gelungen, in einem Bereich, wo es tausende andere gibt, was zu schaffen, wo man sagt, ja, gibt es einen Winzer, der da einfällt und wahrscheinlich jeder, der da drei rennt, sagt, naja, Hillinger zum Beispiel. Ne? Also offensichtlich gibt es wenige in unterschiedlichsten Branchen und ich schaue mir verschiedene Branchen an, in jeder Branche findest du wen, wo du sagst, der Person oder dem Menschen ist es gelungen, in dem Bereich was zu schaffen, was heraussticht. Ja, und das sind ganz wenige Leute, denen das klingt. Und es sind interessanterweise, und deswegen finde ich es so spannend, es sind nicht Leute, die mit was Gott wie viel Millionen Investment von irgendwem angefangen haben, ja, sondern so wie du mit Blut, Schweiß und Tränen angefangen haben, mit extrem viel Hocken angefangen haben, aber trotzdem offensichtlich, und das möchte ich heute ein bisschen rausfinden, irgendwas verstanden haben, was es braucht, damit in einem Bereich, wo es eigentlich unzählige andere gibt, es trotzdem schafft, was vom Fleck zu kriegen. Und ich möchte heute, wenn ich auch zu habe für die Geschichte, ist rausfinden, wie das geht. Weil ich glaube, das ist was, was so viele Unternehmerinnen und Unternehmer motivieren kann, wo du sagst, ja, es ist völlig wurscht, in welchen Bereich du reingehst. Du kannst überall, wo du bist, ein Original sein, ja, und rausstechen. Und dir ist es gelungen, wie, ich glaube, niemand anderen sonst, ja. Und auf dieses Geheimnis, unter Anführungszeichen, will ich ein bisschen heute durchdringen. Und deswegen habe ich auch gesagt, gibt es die Marke Leo Hillinger ohne Leo Hillinger? Und was mich davor noch interessiert ist, es hat irgendwann einmal den Zeitpunkt gegeben, da war der Leo Hillinger, aber noch keine Marke. Ja? Wann war das?
Ja, das war Anfang der 90er. Aber ich möchte jetzt auf die erste Frage eingehen. Und zwar muss man irgendwas neu erfinden. Man muss nichts neu erfinden. Man hat einen Wein, den gibt es schon so lang. Über Jahrtausende gibt es Wein und man muss nichts neu erfinden. Natürlich war es bei mir nicht so schwierig, wie es jetzt ist. Das muss ich gleich dazu sagen. Weil wir haben vielleicht war es schwieriger. Wir haben 86 in Mainz Skandal gehabt. Und das war wie ein Tsunami gepaart mit einem Vulkanausbruch. Alles war hin. Und dann neu anzufangen, mit neuen Ideen zu kommen. Ich war ja Gott sei Dank in Deutschland 3 Jahre, ich war dann in Kalifornien,
Australien. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, du warst in Kalifornien, gell? Du hast da auch geschaut.
Kalifornien, Australien, Neuseeland, Südafrika. Also ich habe mir wirklich sehr viel angeschaut und habe mir gedacht, wie kann ich jetzt die Tradition, und das ist das Wichtigste bei meinem Machen, weißt, die meisten glauben immer, sie müssen Schwumpernal machen beim Weinmachen. Wichtig ist, dass man die Traube, so wie die wächst, den Weingarten und die Flaschen bringt. Mhm. 90% oder eigentlich 100% ist im Weingarten und dann darfst du im Köhler keine Föller machen. Techniken, kühlen, horzen, wir sind Biologen, gell? Wir wollen ja gar nichts verändern. Wir wollen den Wein nur mit Kühlen und Heizen, wollen wir einfach Temperaturunterschiede schaffen, dass sich, und das ist das Wichtigste, ob das ein Bakterium ist oder eine Hefe ist, dass sich die in eine richtige Richtung bewegt. Also wir arbeiten sehr viel mit der Natur zusammen, auch draußen mit Schädlingen, vor allen Dingen Nützlingen. Wir müssen wissen, wo es den Schädlingen nicht so taugt, dass wir ihm dann seinen Lebensraum als solches entziehen können, aber auf Natur. Wege und nicht mit Spritzmitteln. Und beim Pilz ist genau dasselbe. Und das ist das viel Wissen, ist sehr viel Macht in unserem Bereich. Und man muss nicht irgendwas verdammt wichtig erfinden oder wieder zurücknehmen, back to the roots. Wir fahren heute auch nicht mit dem Lauterwagen und mit dem Ros nach Wien, sondern wir fahren mit dem Auto nach Wien. Und dann gibt es halt ein paar, die sagen Tradition. Weißt du, was ist Tradition? Gell? Ich muss jetzt nicht verbittert hergehen und wieder zurückgehen und irgendwas machen, wo es früher hat es halt keine Anrebemaschine gegeben. Nur die Pfarrer haben sich es leisten können, die Kirchen, dass ein paar. Haben sie gesagt, da kommt es in den Himmel, wenn sie jetzt mit der Hand anrebelt. Und dann waren die Weine natürlich besonders gut und du hast auch drauf gestanden, gerebelt. Heute gibt es eine Maschine, eine ganz normale Maschine mit Fliehkraft, wo einfach die Stillgerüst weg ist. Das, was bitter macht und das, was schlecht ist. Und dann gibt es Leute, die haben das extra rein. Und dann denke ich mir, puh, ich weiß nicht, jetzt wissen wir so viel und trotzdem machen wir Fehler. Ich muss jetzt nicht hergehen und alles mit einer Reinzuchthefe machen. Es gibt ja sehr natürliche Hefen, die man selber züchten kann. Das machen wir. Also man muss nichts leicht erfinden. Man sollte eigentlich nur schauen, dass man einen eigenen Weg findet. Ja. Und ich habe meinen eigenen Weg gefunden. Ich habe, was dem hier Greidens, Fuyon oder Hillinger, der macht nur Marketing. Ja, schlechtes Produkt, gutes Marketing, schneller tot.
Absolut.
Also wenn das Produkt nicht stimmt, kannst du Marketing machen, was du willst.
Aber das ist das, was du sagst. Ne? Das eine ist einmal, und das finde ich super, weil auch das glauben ja viele, du kannst mit Marketing alles Mögliche kompensieren. Die erste Basis, was du sagst, ist einmal, du musst dein Handwerk verstehen, du musst Exzellenz in dein Handwerk bringen. Und wenn du das hast, dann kannst du dir überlegen, wie bringe ich die Geschichte jetzt aus den Staaten. Aber was waren damals, ich meine, ich habe tatsächlich das mit Kalifornien, dass du warst, nicht gewusst. Ja? Und wie ich es dann gelesen habe, habe ich mir gedacht, zig spannend, weil es ist schon so, dass ich sage mal, es hat das, wie du deine Produktwelten, und ich sage bewusst Produktwelten, weil wir werden ja vielleicht darüber plaudern, es ist ja auch mehr als Wein, ja, inszeniert. Man hat schon das Gefühl, also wenn ich mir so große, tolle Weingüter in den USA anschaue, also man hat das Gefühl, das hat dich schon inspiriert, ne? Also du hast da schon viel reingeholt. Aber was war der Moment, wo du dir gedacht hast, einen guten Wein machen ist das eine, aber ich muss auch noch sozusagen was drauflegen, jetzt eben Marketing, eine Marke aufbauen, mich selber als Person da in die Schlacht werfen. Wann ist dir das bewusst worden und was hast du damals gedacht in den Anfängen?
Ja, das ist, das war mir eigentlich von Anfang an bewusst. Ich habe nichts anderes gehabt wie mein persönliches Marketing. Ja. Wenn du in mein Buch schaust, wie ich locker in den Weingärten liege, nur mit Trauben bedeckt im Bett, Fässerstämme mit dem Jeep um und um durch die Weingärten reiten, das habe ich von Amerika mitgebracht. Ja. Oder ist mir selber eingefallen teilweise. Ich habe nur mich als Marketinginstrument gehabt, Anfang der 90er. Da hat es auch kein Geld nicht gegeben, sondern nur Schulden, keine Weingärten, keine Kunden. Ja. So habe ich angefangen, zum Golfspielen angefangen, dass ich definitiv Kunden überzeugen kann. Ich bin auf jedes Golfturnier. Ich habe mir extra eine Golfmitgliedschaft und einen Kredit aufgenommen für die Golfmitgliedschaft. Nur, dass ich halt zum Golfspielen, wenn man doch durch so eine Kundschaft da, dass ich die Weine leisten kann. Und so habe ich es halt gemacht und den Heirigen und Veranstaltungen und Jazzbrunch und Bike and Wine und verschiedene Sachen gemacht. Und so habe ich das eigentlich gestartet, das Ganze. Und das war einfach eine harte, reine, brutale Arbeit. Mhm. Und so wie in meinem Buch steht, Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz. Mhm. Und du hast halt nur dich als Marketinginstrument, um deine Weine dementsprechend auch zu vermarkten. Und natürlich müsst dann schauen, was du gelernt hast weltweit, und das möchtest umsetzen. Und das muss man halt, damals einmal, ich glaube, ich bin verrückt, und alle traditionellen Weinbauern haben gesagt, der ist nicht ganz dicht. Dann haben wir gedacht, das ist ein gutes Zeichen, weil wenn die schlecht über die reden, und das ist ja bis heute so, dass alle, die was schlecht über mich reden,
die muss ich verdienen, ne?
Den muss ich verdienen, den Neid muss ich verdienen. Also wenn ich eine Lungenentzündung habe, will ich das auch haben. Das ist wirklich so. In Österreich, beim Zurückzahlen und beim Arbeiten hilft ja keiner, aber jetzt neid ich, weißt du, es ist wurscht irgendwas. Ne?
Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil ich habe ja in der Serie, die ich da mache, also ein Gespräch habe ich zum Beispiel geführt, auch mit dem Josef Zotter. Ja? Ich meine, dem ist auch gelungen in einem Bereich, ja, hat das schon klar da nicht erfunden. Ja? Und fordert mein Programm ist unglaublich. Und was sie durchzieht durch all die Geschichten ist, diese Leute, die das schaffen, am Anfang hat man es eigentlich für deppert gehalten. Ne? Also das ist eigentlich was, das zieht sich durch wie ein Rad davon. Aber es ist offenbar so, wenn man irgendwie raussticht und nicht das macht wie alle anderen, dann muss man automatisch einmal angerannt sein. Das ist bei uns offensichtlich so. Ne?
Absolut.
Ja. Aber muss man sich verdienen. Leo, also eine Sache, die du sagst, ist ja auch mal ein spannender Zugang, zu sagen, ich habe eigentlich nicht mehr gehabt als mich selber, um mich sozusagen in die Schlacht zu werfen für meine Marke. Ist ja auch interessant, weil ich glaube, viele heute sagen, ja, und da mache ich ein bisschen Social Media und ein bisschen Instagram, ein bisschen das mit meinem Produkt, aber verstehen sie selber gar nicht so als Hebel für die Marke. Du hast gesagt, ich kann auf jeden Kirtag tanzen und das wird meiner Geschichte was bringen, oder?
Ja. Naja, ich alle Gelegenheiten nutzen müssen, weil ich ja sonst nichts anderes gehabt habe. Ich habe wirklich meinen Heirigen, das war das erste Instrument, nicht? Wer nichts wird, der wird. Und wenn er dann nichts wird, wieder Heirigen wird. Und das habe ich eigentlich gemacht und habe es ja nicht gelernt und habe mich trotzdem in Szene gesetzt, um definitiv meine Marke in Szene zu setzen. Und so habe ich das, und dann haben die Leute mitgenommen und dann habe ich akribisch dran gearbeitet. Ich habe immer selber kassiert, das war wichtig, weil ich habe dann immer gefragt, wo soll ich es mitnehmen?
Ja.
Und ich habe damals schon so farbige, coole Folder gehabt, wo die Flaschen abgebildet waren und Preis zum Hiertrinken und Preis zum Mitnehmen. Und das hat dann jeder gesehen, das war in der Karten so eingepickt, mir so eine Holzkarten gehabt von der Mamsch, die hat mir das so gemacht, wie meine Vorstellungen, das war die Mama, die ist die kreative Person, so wie ich im Haus.
Was und
hat mir sehr viel geholfen, die Mamsch. Und die hat das umgesetzt mit mir. Der Vater, das war ja, die hat noch doppelt um 19 Schilling verkauft. Also da waren wir heute, glaube ich, nicht mehr da. Aber trotzdem ist es sehr spannend, was sich entwickelt und wie es entwickelt. Und geschenkt kriegt man im Leben mit Sicherheit nichts.
Aber sag, wenn man heute schaut, die Marke Leo Hillinger, medial extrem präsent. Jetzt hast du nicht nur, bist du mein Sitznachbar in 2 Minuten 2 Millionen und ich darf neben dir sitzen. Du hast deine eigene Sendung mit deinem Sohnemann auf Puls 4 jetzt gekriegt. Ja? Du bist sonst medial omnipräsent. Ja? Du bist in Österreich ein Promi. Ja? Das kommt ja nicht über Nacht und da, also das wünschen sich viele, ja, das kommt ja nicht über Nacht, ja, wie bist du das angegangen, ja, wie bist du das angegangen, um wirklich auch, so jetzt mal einer breiteren Öffentlichkeit, weil das eine, was du beschreibst, ist, zu sagen, du bist wirklich, hast jeden Kirtag abgockert, ja, und im persönlichen Nahkampf die Leute einfach überzeugt, ne, das ist das eine. Das andere ist ja, sag ich mal, eine breitere öffentliche Bühne, die du ja heute ohne jeden Zweifel in einem Ausmaß hast, wie sonst überhaupt niemand. Wie bist du das angegangen, Thomas? Weil ich meine, du kannst ihn einfach auch auf St. Grüß Gott beim ORF oder wo auch immer, ich war der Leo Hillinger, vielleicht schaut es mal vorbei, oder ist das das, was du gemacht hast?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin dann ein paar Mal bei Veranstaltungen gewesen, wo ich dann interviewt worden bin und das war, hat irgendwann einmal irgendwie getaugt. Und dann waren so die ersten Sachen, ich bin dann bei einer Diskussion, bei einer öffentlichen Diskussion damals mit dem Wirtschaftsminister, mit dem Schüssel, bin ich aufgestanden, weil alle Bauern gesagt haben, damals haben sie ja eine Prämie gekriegt, dass die Weintrauben am Boden geschnitten haben, weil so viel Überproduktion war. Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich brauche keine Förderung und keine Prämie für irgendwen, sondern ich brauche einfach eine gescheite Politik und vor allen Dingen ein faires Steuersystem. Und dann, ich mache Qualität und ich kann Qualität immer verkaufen und nicht Masse. Und da waren ja, die hätten es mir fast mit den Missgaben aufgeschrieben. Und da, so bin ich dann,
weil da hat es geheißen,
naja, da bin ich gerade von Kalifornien gekommen, haben sie gesagt, der Schwarzenegger aus dem Burgenland und so hat das dann angefangen.
Ja.
Und dann war einmal eine Zeitung da und dann so, das ist weitergegangen und dann war das erste, war ja das Match, da war ja Tormann, da waren zwei Promi-Mannschaften gemischt mit Profis und dort war ich im Tor und hab dann, ja, es war halt mit Krankl und mit dem Frau Hasker so Teams und da war ich ganz witzig und gut, weil ich immer einen Schwäh habe. Und dann war ich beim Rennen, das Rennen, das mit Armin Assinger und mit den ganzen Profis und so ist das halt dann weitergerannt und beim nächsten Mal wieder und so hat sich das irgendwie entwickelt, das Ganze. Das kann man nicht vorplanen. Man muss natürlich eine dementsprechende Rhetorik haben und das Selbstbewusstsein. Und vor allen Dingen, ja, immer bei den Veranstaltungen dabei sein. Ich meine, heutzutage bin ich halt nimmer mehr auf jeder Veranstaltung, weil ich es gar nicht schaffe von der Arbeit her. Und vor allen Dingen, ich kann nicht um 4:30 aufstehen, wenn ich um 1:30 heimkomme in der Früh. Und ich bin ein Mensch, ich weiß genau, ab 35 habe ich gewusst, nach 12 verkaufe ich keine Flaschen Wein mehr. Ich muss nicht der Letzte an der Bar sein, sondern der Erste in der Früh auf. Und das ist mir das Wichtigste.
Du hast, ich habe vorher gesagt, eigene Puls4-Sendung mit deinem Sohnemann jetzt. Ja? Und ich habe dich vorher gefragt, wie geht eine Marke Leo Hillinger oder Marke Hillinger ohne Leo Hillinger? Ne? Und jetzt kann man eigentlich sagen, wenn man sich die Sendung anschaut, könnte man auch sagen, da findet eigentlich gerade die Generationenübergabe auf offener Bühne statt, mitten im Fernsehen. Ist das, was dort gerade passiert?
Ja, ich wollte eigentlich mit der Sendung zeigen, dass auch keine Generationskonflikte geben kann. Natürlich gibt es Diskussionen, aber ich werde sicher nicht hergehen und meinen Sohn sagen, was er zu tun hat. Ich kann ihm nur raten, in welche Richtung. Und das wollte ich durch die Sendung eigentlich ausdrücken, dass ich zeige, schau, der hat eine komplett andere Schule gemacht, der ist in die Walz gegangen, das ist also eine Wanderschule international, das hat er 5 Jahre gemacht und jetzt macht er Lehre. Jetzt muss er hackeln lernen, nebenbei arbeitet er noch in einem Nobelheirigen in Dürnstein und der Bub, der muss jetzt einmal arbeiten lernen und das von der Picke auflernen.
Da bist du halt ein harter Benchmark, habe ich das Gefühl, oder? Ich kriege das ein bisschen im Ansatz, wenn wir uns da sehen an den Drehtagen und so weiter und ja, heute, du bist stehst extrem früh auf, hackelst extrem viel, also es stelle ich mir schon als kleine Steilvorgabe vor für die nächste Generation, oder?
Nein. Das gibt es bei mir nicht. Jeder muss sich das selber aussuchen. Wenn mein Sohn sagt, er braucht mehr Life and Work Balance, dann muss er sich das auch so einteilen. Mhm. Und er muss aber wirklich schauen, dass er mit der Arbeit zurechtkommt. Ich kann dem das nicht vorgeben. Ich kann nur sagen, mir taugt das so sehr, was ich mache, dass es für mich kein Samstag, Sonntag, kein Schlafen gibt oder wenig. Ich habe aber auch meine Zeit, um Sport zu machen, tagsüber. Mhm. Ich fahre halt viel mit dem Radl statt mein Auto. Und jeder muss sich das selber, und meine Kinder, ich weiß, wenn meine Kinder nicht sagen, ihr müsst 20 Stunden noch hackeln, weil dann haben die keinen Bock, um irgendwas zu machen. Sie müssen sich das selber einteilen. Die haben eine Verantwortung. Wir haben 100 Mitarbeiter nur im Weinbereich und die müssen, da sind ja 100 Familien dahinter, und die müssen, da müssen sie Verantwortung übernehmen. Das heißt also, wenn sie Fehler machen, dann strahlt es auf die Mitarbeiter aus und ist ganz ein schlechter Zugang. Und auch bei den ganzen anderen Unternehmen, da muss ich schrittweise erst übergeben. Das wird es in den nächsten 10 Jahren nicht ausgehen, weil ja doch 30 Firmenbeteiligungen da sind und die wachsen relativ schnell. Und von dann, das ich kann ihnen das nicht. Die sind anders aufgewachsen. Ich komme ja aus ziemlich ärmlichen Verhältnissen und was dem mit Schulden und so, da lernst du auch dementsprechend kämpfen. Und ich kann jetzt nicht sagen, wir sind ärmlich, wenn es nicht so ist. Wir sind zwar jetzt nicht reich, aber wir können uns schöne Sachen leisten. Und warum soll ich sagen, wir fahren jetzt Weihnachten, Silvester nicht zu einem Kunden und verbringen dort jedes Jahr Weihnachten, das sehen ja das. Ich meine, ich kann nicht hergehen und daheim bleiben, und der braucht aber 200.000, 300.000 Euro Wein. Und von dem her muss es eine Win-Win-Geschichte sein. Und die Leute müssen auch sehen, wir gehen auch gerne essen und leben ja gern, weil das ist ja die Leute, was unsere Weine kaufen.
Absolut.
Und von dem sage ich immer, ich möchte einen gescheiten Umsatz machen, weil die verkaufen eh die Weine.
Leo, du hast vorher gesagt, es ist ja, Leo Hilling ist ja heute weitaus mehr als Wein. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass du wie wenig andere deine Marke, die Marke, die du geschaffen hast, deine Personenmarke, das ja mittlerweile viele, viele Dinge umspannt und du mit deiner Marke viele Dinge auflädst. Ne? Also jetzt kann man sagen, der Wein und du, ihr habt euch gegenseitig nach oben gebracht, ne? Aber jetzt mittlerweile nutzt du ja schon deine Marke auch, um andere Dinge nach oben zu bringen. Also ich glaube, es gibt eine Kosmetiklinie, es gibt, also egal wo ich da hinschaue, auch da im Büro, ich meine, das, also überall steht Leo Hillinger drauf. Ja, am Zucker steht Leo Hillinger drauf, am Tablett steht Leo Hillinger drauf. Also insofern, du bringst mittlerweile deine Marke als Hebel in viele Dinge ein. Dazu muss es mir aber zuerst einmal gelingen, das wirklich groß zu machen. Jetzt haben wir über ein paar Dinge geredet. Das eine ist, du musst dich einhauen, du musst angreifen im Sinne von, du musst präsent sein, du darfst da nicht schott sein, du musst da wirklich die Füße antreten, ja, und dort sein, wo deine Kunden sind. Das andere ist, du hast gesagt, wenn es um Medien geht, du darfst dort oder da mal ein bisschen anecken. Ich meine, es ist ja eine Sache bekannt, das kann man sich ja im Fernsehen anschauen, Leo Hillinger redet einmal, wie er an der Schnabbi gewachsen ist. Ne? Also du lässt dich nicht verbirgen, und das ist natürlich ein Profil. Ne? Ich habe andere Geschichten noch, und das finde ich ganz geil. Wir haben, wie du uns einmal eingeladen hast, da zum Investorendinner, bevor die Produktion angefangen hat, hast du einmal erzählt, dass du, ich glaube, eine Weinflasche hast du designen lassen, oder ich glaube sogar zwei, oder? Zaha Hadid. Mhm. Ne? Und ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich glaube, du hast damals gesagt, um das heißt, ein kleines Häusl abbauen können oder ein Pool oder irgendeine Geschichte war. Also es dürfte ein bisschen was gekostet haben. Ja? Das andere, was ich gelesen habe, ist, wenn es wahr ist, dass du irgendwann einmal in deinen Anfängen, wie du die Marke geschaffen hast, zur Bank gegangen bist und gesagt hast, gelesen, ja, du brauchst 1 Million Schilling, weil du musst ein gescheites Festl ausrichten, damit die Marke jetzt bekannt wird. Also offensichtlich muss man immer wieder dann einmal auch gescheit am Putz hauen, damit wer was mitkriegt. Ne? Und da habe ich jetzt ein Beispiel, ich nehme eine Star-Designerin für die Flaschen um eine Lawine Geld, investiere unendlich viel Kohle in ein Festl. Was steckt da für ein Prinzip, für Gedanke dahinter?
Ja, man muss investieren, Geld auszuhauen, dass ans einer kommt. Mhm. Das ist eine klare Geschichte. So Sachen, das wollte ich mir leisten. Ich wollte eigentlich ein Privathaus bauen mit der Zaha Hadid, aber das war dann so viel Geld, dass ich mir dachte, das interessiert mich gar nicht. Und das Geld habe ich dann eigentlich mehrere Wohnungen gebaut, die ich super schön vermiete, die teilweise schon wieder die Hälfte herin ist. Ich habe dann aber mich entschlossen, mit ihr die Flasche zu machen. Also das entschließt man sich ja nicht.
Man bittet darum, oder?
Und das habe ich dann gekriegt und ich so, damals hat das gekostet wie ein schönes Haus, ein schönes Privathaus, so viel das kostet. Aber ich habe eben gesagt, okay, lieber Fred, ich mich selber und warte noch ein paar Jahre, aber ich möchte das haben, weil das hat keiner auf der ganzen Welt. Jetzt ist es gestorben und es wird keinen geben weltweit, der die Flaschen hat.
Absolut.
Und der Wein, der da drin ist, der kann mit jedem Bordeaux, mit jedem großen Toskani, bei jeder Blindverkostung mithalten. Das machen wir ja ständig, wir machen ja bei jeder Masterclass, bei jedem Sommelier-Event, wenn wir irgendwo dabei sind, tun wir den als Pirat rein. Und nur dann, wenn der wirklich besteht, dann kann der auch dementsprechend, ich meine, die Flaschen und der Karton, die zwei Sachen sind ein absoluter Kunstwerk.
So ein Kunstwerk, aber ja.
Es geht nur, wenn du auch ein Kunstwerk drin hast.
Absolut, keine Frage. Wenn das dann abstinkt, kannst du draußen gehen. Ne? Aber wo fallen dir, wo sind das die Sachen, die dir in der Nacht einfallen? Ich muss mit der Sahara Hadid jetzt eine Flasche machen.
Ja, weißt du, so Sachen, wenn mir die jeden Tag einfallen, dann brauche ich eine Lawine an Kohle. Weil das ist ein Draufzahler, das ist echt vom Marketing her.
Also ist eine Investition in die Marke, kann richtig, man so sagen, oder?
Ganz genau.
Nicht jetzt in Umsatz generieren oder was, sondern das kannst ja nie einer verdienen wahrscheinlich. Nee. Ja. Nee. Aber es ist eine Investition in die Marke. Genauso wie wenn du sagst zur Bank vor, ich meine, das ist glaube ich was, 20, 30 Jahre her, wenn du zur Bank musst sein, weil du hast, es war Schillingbetrag, ne? Wenn du zur Bank sagst, du brauchst 1 Million Schilling, weil du musst jetzt ein Festl machen, wo du die wichtigsten Leute einlädst, damit deine Marke bekannt wird. Ich meine, das musst du dir mal trauen, oder?
Naja, das ist eigentlich fast ein bisschen geistesgestört, muss man sagen. Gerade zu dem Zeitpunkt.
Gut, dass das du sagst, ich hätte mich nicht traut.
Nein, ist wirklich so. Ich meine, da muss man echt irgendwie neben der Koppen sein. Ich habe damals, war ich eng befreundet mit den Leuten vom Taubenkobel und mit den Eigentümern und mit
die denen. Edelbergs.
Genau, ja. Edelbergs und mit denen habe ich eine Blindverkostung gemacht, weil wir gesagt haben, ich habe eigene Weingärten, ich habe ja keine gehabt und 97 habe ich die ersten kaufen können. Und dann habe ich, es war ein Traumproduzent, mit dem ich schon seit Jahren zusammenarbeite, und der hat dann verkauft, weil er 3 Kinder gehabt hat und keiner wollte. Und dann habe ich die ersten Weingärten gehabt, das erste Weingut, und trage dann eigenen, und eine Presse und alles eigene Sachen. Das war für mich ein Wahnsinn. Und dann habe ich die ersten Weine gemacht, und gemacht einen weißen, einen roten und einen süßen. Das ist der Hill 1, 2 und 3. Ganz einfach für die Amerikaner gemacht.
Und auch was gelernt schon dort, ja, absolut.
Ja, einfach, ist the best. Und dann
Hill 1 übrigens sehr zu empfehlen, wenn man mich fragt. Ja, also wir haben ja damals alles verkosten dürfen. Schon ziemlich cool.
Ja, muss ich sagen. Für mich ist das ganz wichtig gewesen. Ich habe da bei der Blindverkostung habe ich da sehr große Weine der Welt geschlagen. Damals schon mit dem ersten Hill 1 97, Hill 2 99. Und Hill 3 war 8-1 damals, und das war wirklich was Besonderes. Und die Weine kannst du heute noch trinken, und ich habe dann gemerkt, ich habe so Selbstbewusstsein gehabt, dass ich gesagt habe, bist du, jetzt habe ich die besten Weine der Welt geschlagen oder bin vorne dabei. Und das muss ich jetzt jedem erzählen.
Muss ich einen Turbo reinlegen jetzt, ne?
Und dann haben wir 1 Million Schilling aufgenommen, die glaubt, die wir ein Haus bauen. Die Banker, sag ich, nein, ich will eine Party machen, weil das muss jetzt jeder wissen. Und dann so Falteneinladungen gemacht, die keiner aufgebracht hat, aber die haben was geholt, waren die, und Shuttle-Dienst.
Und dann hast du die Promis da hergeholt, alle, oder was? Was war
denn, ja,
was war
die Idee? Meinungsbildner. Ich hab damals mit Agenturen zusammengeholt, Anfang der 90er war das unpackbar. Also dass sich da eine Agentur geleistet hat, das kann man sich ja nicht vorstellen. Das muss man echt sagen. Also das war ja 97, also war das, war die, ich glaube 99 war die Veranstaltung dann. Das war so der erste Schritt. Aber ich habe damals die Flaschen, die Hill 1 und 285 Schilling verkauft.
Da war schon stark.
Mein Vater hat geglaubt, die verkauft gar keine pflanzige Flaschen. Wir waren ja in kürzester Zeit, ich glaube nicht einmal in einem halben Jahr, haben wir mal ausverkauft. Wahnsinn. Mit alle drei. Und bis heute ist der Hill 1 nach wie vor ein Flagship und das war sehr wichtig. Und dann habe ich einer Marke nachgezogen und habe gesagt, okay, wir brauchen jetzt einen Hill für die Menschen, die gern guten Wein trinken, aber jetzt nicht so viel Geld ausgeben wollen. Und das war dann der Small Hill. Mhm. Das war so ein Zeichen, das wir gesetzt haben. Und der war halt dann dieser richtige Schub. Ich habe angefangen, das war der erste, war der 2000er. Mhm. Dann 2022 und 2023 und das waren so richtige, das war voll cool irgendwie. Und so hast du dann halt eine Marke aufgebaut und genau um das geht's. Und dann habe ich dann erste Krise 2008, war so, ich weiß nicht warum, das hat mein Großvater schon kennen. Wir haben immer schon vorschauen können, dass irgendwas kommt. Und man will ja die Mitarbeiter nicht in ein Risiko in ein Risiko reinschicken, sondern man will schauen, dass man da definitiv langfristig denkt. Und da habe ich dann mit Hof eine eigene Marke gemacht, ja. Und die heißt der Flatlake. Und da haben sie mir dann ans Kreuz genommen, der Hillinger verkauft das in Wein bei Hofer. Ich habe für den Hofer eine eigene Marke gemacht mit eigenen Produzenten, also gar nicht von mir. Ja. Aber die Leute waren dann so neidig und die ganzen Mitbewerber haben sich gefreut und haben gesagt, jetzt hat er einen Fehler gemacht und jetzt macht man fertig.
Jetzt hat er einen Fehler gemacht mit seiner Marke, weil jetzt geht er ins günstige Segment und jetzt
ja, zusammen over, ne? Ist ja nie Leo Hillinger draufgestanden, ja. Es war einfach ja. Flatlake und das ist bis heute eine saugute Marke und die ist so stark, jetzt gibt es das 15 Jahre.
Ja, Wahnsinn, ne?
Und wir sind wirklich, wir haben alle Krisen, die ganz großen Krisen mit nicht einmal 5-10% Minus vom Umsatz haben wir die durchgehen können. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, glaube ich. Und das ist ein Vorzeichen. Jetzt in der letzten Krise hätten die, was mich damals wirklich schlecht gemacht haben, bei den ganzen Gastronomen bis heute und die Gastronomen, die mich damals rausgekaut haben, grundlos, die hätten, waren froh gewesen. Weißt? Weil wir, die haben ja alle keine Weine verkaufen können. Weil wenn du nur in der Gastronomie bist, und wir haben uns da Gott sei Dank durch die Krise schön durcharbeiten können.
Gibt es was, wo du sagst, das war eigentlich, weil wir jetzt haben wir vorher geredet über die Flaschen von der Zaha Hadid, wir haben geredet über das Festl. Gibt es was, wo du sagst, das war eigentlich in den Anfängen die beste Investition in meine Marke an sich? Also wo du wirklich sagst, das war eigentlich für dich so ein Schlüsselpunkt, der wirklich auch deiner Marke zum Durchbruch verholfen hat? Also oder war das wirklich einfach so ein stetiger Weg, der einfach immer durch tägliches Anschirmen immer das Eizerl weiter nach oben sozusagen? Oder hat es wirklich den Moment gegeben irgendwo, wo du dachtest, jetzt kommt es ins Rutschen im positivsten Sinne?
Ja, das waren die eigenen Weingärten, wo ich damals in Rust kaufen konnte, 12 Hektar, kein Geld gehabt, die ersten Schulden noch nicht zurückgezahlt. Und haben wir trotzdem noch einmal einen Kredit aufgenommen und haben wir gedacht, okay, wenn ich die Trauben zahlen kann, dann kann ich die Schulden zurückzahlen. Und ich habe es damals in Schweizer Franken gemacht, das war einfach perfekt, endfällig, war einfach damals perfekt. Heute
nicht so.
Letzten Jahre war es furchtbar. Aber ja, das war einer der größten Schritte, dann Hill 1, 2 und 3 und dann der große, auch finanzielle Durchbruch, war dann Small Hill. Und dann nochmal Flatlake. Das war so ein richtiger Anstieg. Für die Marke Leo Hillinger war 97 bis sagen wir 2008 war absolut ein Highlight. Also das war, da waren wir in jeder Gastronomie und überall vertreten und dann ist Flatlake gekommen und dann haben sehr viele gegen mich gekämpft. Was eigentlich ein gutes Zeichen ist, aber das hat mir persönlich wirklich sehr wehgetan, weil ich habe einfach Quatschen gekriegt, die ich nicht verdient habe. Und das war beim Vater damals schon so. Aber dass ich das noch mehr erleben muss, das war echt eine harte Partie. Weil das war nicht in Ordnung, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da haben sie mich ans Kreuz genagelt, ohne dass ich schuld bin. Und das geht gar nicht.
Würdest du, weil man, das ist ja definitiv, sage ich mal, einer der Schattenseiten, auch wenn man sich, man sagt immer quasi, wenn man sich weit rauslandt, ne, also, und aneckt und der Original ist und Sachen anders macht wie andere, steigt man ja immer ohne Zweifel auch andere auf die Füße, ne, weil alle, die einfach weiter tun wollen, wie die letzten 20, 30 Jahre, das wären jetzt nicht die besten Freunde von denen, die um die Ecken biegen und sagen, so, Freunde, jetzt machen wir das einmal anders, ne. Ist es, was sind die Nachteile, oder würdest du es jedem, rückblickend auch mit der Erfahrung, die du hast, würdest du jemandem, der am Anfang steht, empfehlen und sagen, mach das so wie ich, stell dich selber in den Ring, du mit deiner Person, mit deiner Persönlichkeit und hau dich in die Schlacht für deine Marke. Also würdest du das jemandem, der am Anfang steht, empfehlen, oder würdest du sagen, nein, ehrlich gesagt, wenn ich mir das heute überlegen könnte, dann täte ich mir es eigentlich, ich weiß nicht, Komotter richten, mich mehr zurückhalten, ich weiß es nicht. Ja? Weil es hat ja natürlich Schattenseiten, brauchen wir überhaupt nichts reden. Ne? So wie du sagst, die Leute sind neidig und freuen sich, wenn da mal was falsch abbiegt. Also es ist ja jetzt nicht nur super, das glaubt man immer noch, wenn man im Fernsehen schaut. Ne?
Ja. Philipp, ganz wichtig ist, jeder hat ja auch nicht das Talent, jeder hat jetzt auch nicht das Talent, dass er seine Person im Vordergrund ja. stellt. Das muss man schon ehrlich sagen. Jeder soll seine Talente auch leben. Mhm. Das ist wichtig. Der eine ist eher der Produzent. Wenn es den Vierer stößt, dann verkauft er keine Flaschen Wein. Eher das Gegenteil. Er macht aber super Weine. Der eine ist ein Talent, in dem er Wein macht, der andere ein Talent, wo er Wein verkaufen kann. Also jeder muss das leben, was er am besten kann. Das kann ich jedem empfehlen. Er muss seine Talente außerfinden und die dann umsetzen. Und wenn ich ein guter Produzent bin, dann muss ich mit irgendeinem guten Verkäufer zusammen. Also nur so funktioniert das. Dass das so wie ich jetzt, ich bin ein wirklicher Freak, das glauben die meisten nicht.
Ah,
ich glaube immer...
Nein, die glaube ich mir. Ein bisschen sieht man es, ne?
Nein, ich bin so ein Weinbauer aus Leidenschaft und ein kompletter Weinfreak. Also, das, ich verkoste so viel Weine international, dass ich weiß, wo ich stehe und ich habe keine Angst, dass ich meine Weine blind irgendwo rein tue. Und ich bin produktionstechnisch stark, also auch im Weingarten. Jeder kann mal vorbeifahren, wenn er Leo Hiddinger Schütz sieht. Das ist ein biologisch gearbeiteter Weingarten und das sticht da raus. Und im Gegenteil, aber im Gegensatz dazu bin ich aber auch einer, der gut verkaufen kann oder sich gut präsentiert. Und mir ist dann nichts
so. Warst blöd. Du immer so? Warst du immer so einfach ein, also hat man die immer schon einfach viel geil, Leo, hat man vier Stellen können, also war das immer schon so oder ist das gewachsen? Immer?
Nein, immer, wenn du meine Tochter siehst. Es ist wie ein Abbild. Mein Vater damals erlebt heißt, der war auch so. Und ich habe durch den Vater über eine schwierige Situation insgesamt unsere Beziehung. Aber es war einmal so super und dann wieder so anders schlecht. Aber der Vater war auch, der ist erschienen. Das ja, kann ich nicht vorstellen, einer, der gehört zum Wirtshaus.
Ja.
Und da hat er Wein geliefert. Und der hat mit allen Kindern, und das kann ich auch, und meine Tochter kann es auch. Mein Bub kann es auch, der ist ein bisschen zurückhaltender, der ist so wie die Mama, aber er kann es. Er redet mit jedem, ihm ist nichts blöd und das, mir gefällt das. Also er muss auch nicht so sein wie ich. Und das ist das Wichtigste, man muss ja eigene Persönlichkeit entwickeln und die auch leben. Aber meine Tochter, wenn sie diese Rampensau, die ist wirklich eine Wüde, Alte. Aber sehr, sehr, also sie hat jetzt in der Schule, weißt du, das ist so ein bisschen eingeengt, sie ist so eine Hyperaktive, aber die macht ihren Weg und er macht auch seinen Weg. Also ob sie jetzt den Betrieb übernehmen oder nicht, ich mache mir das jetzt auch sicher, kann ich sagen.
Ich habe unlängst eine Flasche geköpft, auf der Flasche ist drauf geschaut, ich hab schallend gelacht, ja. Die Flasche ist von deinem Sohnemann, ja. Auf dem Etikett steht Jack, ja, auf der Spitzname von deinem Sohn, ne? Und drunter steht, und ich liebe ihn dafür, ja, without dad, ja. Also, die Abgrenzung ist schon im Gange, ne? Aber ich glaube, er traut sich das und ist da echt motiviert, oder?
Ja, mit der Situation habe ich erst lernen, umzugehen, weil ihr wirklich müssen, das war eine schwierige Situation. Weil wenn er sich so angrenzt, weißt du, dann ist das schon ein bisschen schwierig für den Papa. Aber ich habe es jetzt verstanden, dass er ein eigenes Projekt ins Leben gerufen hat und genau das, dieses Revoluzen, ich brauche den Papa nicht, Und also jetzt mal, wenn ich mir so, wie gesagt, weißt du, wenn du ein Stepper bist, nimm mir das Auto weg, weißt du? Und das also, hat er zu mir gesagt, jetzt geht das nicht mehr. Nein, ich habe schon so und so viele Flaschen verkauft und das Auto, das ist schon herin, gell?
Aber ist doch das beste Zeichen, oder? Dass er willig und fähig ist.
Eh, aber die Raten fürs Auto, wenn er das schon herin hat, dann habe ich kein Druckmittel mehr. Dann jetzt habe ich gesagt, dann nehme ich da die Wohnung weg. Dann sagt er, ich arbeite aber nebenbei einen Heiligen. Also da kannst du irgendwann, und sagt er, die wird das sagen. Und genau das ist, was ich will. Ich will, dass er faktisch ein reißender Wolf wird und kein faules Schwein. Ja. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen nicht schauen, dass die Kinder, was denn, man kann sich überfordern. Meine Frau ist viel zu gut, ich bin wieder zu hart. Man muss einen Mittelweg finden und man muss ja halt ein Vorbild sein, finde ich. Ich kann nur den Kindern das vermitteln, dass ich das aus Liebe und Leidenschaft mache und ich gar nichts anderes machen will, wie das, was ich jetzt mache. Und in alle Phasen meines Lebens, ich gehe in der Nacht schlafen und freue mich und in der Früh stehe ich auf und freue mich. Also es geht nicht besser von meiner Seite her.
Vielleicht zum Schluss noch, Leo, also Medien, ja, spielen ja auch im Aufstieg deiner Marke wirklich eine große Rolle. Ne? Also du hast extreme mediale Präsenz, nicht nur im Fernsehen, die Sendung mit deinem Sohn, 2 Minuten, 2 Millionen, aber es gibt ja auch sonst schon, es gibt die Lebens- und Erfolgsgeschichte vom Leo Hillinger im Fernsehen. Es gibt also unzählige Dinge, Medien spielen einfach eine extrem große Rolle. Ja? Was siehst du, da hat sich jetzt die letzten 20 Jahre ein bisschen was geändert. Ne? Also das ist ja, sagen wir, Medien, das funktioniert ja auch nicht mehr gleich wie heute. Ist da was, wo du sagst, das, also würdest du nur mal jetzt 20 Jahre anhängen, du hast gesagt, 10 sind geplant, ja? Würdest du was anders machen als die letzten 20?
Bezüglich Medien?
Ja, bezüglich Marketing, Medien, Marke, also wirklich da in die Richtung. Würdest du sagen, nein, da kommen die Sachen daher, da muss man sich jetzt ein bisschen, oder wir sagen, nein, da eigentlich das Prinzip funktioniert vor mir.
Nein, überhaupt nicht. Also man muss sich schon nach der Zeit richten. Die Zukunft ist definitiv so, dass die Generation, die neue Generation nicht mehr fernschaut in der Art, wie es wir gemacht haben oder wie es wir machen, sondern, also ich merke das bei meinen Kindern, die schauen kein Fern. Absolut. Schauen grundsätzlich kein Fern. Die schauen natürlich Netflix, die schauen einfach YouTube, sie machen was der Insta, TikTok und genau das, dort hauen wir uns schon drauf. Das werden meine Kinder dann, zum Beispiel meine Tochter macht jetzt bei unserer Grafik- und Werbeagentur ein Praktikum heuer und die soll sie dort in diese Richtung schon. Und meine Leute sind schon gut, ich habe ein junges Team, die da sehr viel machen, aber da geht natürlich einiges mehr. Nur ist es schwierig, dann noch mehr zu machen. Wir sind eh schon sehr präsent. Ich war ja Anfang der 90er, war ich schon im Internet. Also zu mir ist einer gekommen, glaube ich, 91 oder 92, und der hat gesagt, da gibt es da, also da wird so weltweit, jeder kann das alles sehen. Und ich mir dachte, der nimmt irgendwas. Nein, heute lacht er drüber. Ja. Und der hat gesagt, da kannst du dann weltweit mit jedem kommunizieren. Und ich denke mir, wie soll das gehen? Ja. Weißt du, aber ich war ja selber mit dem Handy. Nicht? Wer glaubt, dass das irgendwann einmal solche Ausmaße annimmt? Überall wird ein Foto gemacht. Natürlich hat das Vorteile, schnelle Informationen für jeden, aber natürlich auch Nachteile, weil wenn irgendwer grob irgendwas reinstellt, und das hast du ja mitgekriegt die letzten Jahre, wo es mich...
Ja, kannst du gerne mal einen Shitstorm kassieren,
oder? Vollgas. Und für nichts, weißt du, du musst dich rechtfertigen für Sachen, die du gar nicht da hast.
Absolut.
Also wie ist da gesagt, die Delta-Variante, wie von Südafrika einer braucht und lauter Blödsinn, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt musst du rechtfertigen für Sachen, die du gar nicht gemacht hast. Ja.
Brutal. Auch das ist Teil, wenn du eine öffentliche Person bist. Ne? Also mittlerweile offensichtlich Shitstorm inklusive, auch wenn du nicht dabei bist. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, weißt du, alles wird auseinandergenommen. Nicht, wenn so eine Sendung da, wenn du irgendwas sagst, das ist ja wurscht, man hat ja irgendwo einen Schmäh, glaubt, das ist ein Schmäh, und dann für einen anderen ist das schon die Oberkatastrophe. Ja. Also von meiner Seite her, weißt du, ich rede immer so, wie man auf Schnabel gewachsen ist. weißt du, wenn ich jetzt über alles nachdenke, dann
geht die Originalität verloren. Dann, ne?
Weißt du, es ist halt ja ein Schmäh und man absolut muss ja nicht immer alles ernst nehmen.
Absolut.
Und die meisten, die versuchen nur, wo hat der schon wieder einen Fehler gemacht. Aber deswegen so, ja, ich selber werde mich jetzt doch relativ zurückziehen. Mhm. Also ich werde von 2 Minuten 2 Millionen, dann wird es mir nicht mehr geben als Investor, weil ich eh genug
da schon fehlt dann was.
Bitte?
Da fehlt dann was.
Ja, das sagen eh viel.
Da muss man schon sagen.
Muss man schon sagen, aber du bist eh da.
Naja, Leo, da habe ich noch. Da bin ich maximal in der Leer. Ja.
Nein. Das macht schon gut. Aber ich habe jetzt das mit meinem Sohn gemacht, das freut mich schwer, weil ich wirklich den jungen Leuten Perspektiven öffnen will und den älteren Generationen, so wie mir, einfach denen sagen, in unserer Branche, aber auch in anderen Branchen, bitte lasst sie jungen Viere, gebt ihnen eine Chance, weil das ist eigentlich die Message von dieser Sendung gewesen. Ich bin ja nicht so, dass ich jetzt irgendwas erfinden muss, nur dass ich im Fernsehen bin.
Sondern man kennt dich schon, das brauchst du nicht mehr. Ne?
Genau, also. Und die Leute, es ist eigentlich der Programmchef, der dauernd mit irgendwas anderes zu mir kommt und sagt, was sagst du dazu und tut und was immer. Hat ja auch nur eine gewisse Zeit. Ich war ja voriges Jahr am absoluten Limit, 2 Minuten, 2 Millionen Draht. Dann habe ich 1,5 Monate an Hillinger und Hillinger Draht. Dann sind die noch mit oben geflogen nach Südafrika. Ich war wirklich am Zahnfleisch. Die Leute glauben immer, das ist so leicht, aber wie du weißt, sitzen wir da 8-9 Stunden teilweise im Studio und Vollgas. Und das Service ist.
Und nebenbei hat man ja da einen Brotberuf, ne?
Ja, also. Nebenbei habe ich dann auch die Ernte September, Oktober.
Wahnsinn.
Ja. Und ich habe von August bis Oktober, also insgesamt, wie gesagt, 1,5 Monate Draht und noch gearbeitet. Und es war echt nicht einfach. Also man glaubt immer, das ist so einfach. Und weißt du, bei mir ist es so, sie müssen einfach das nehmen, was ich sage. Und ich gehe nicht 5-mal hin und 5-mal her und wir machen das nochmal, sondern ich bin so, wie ich bin und nehmt es mir so, wie ich bin.
Das ist doch die einzige Ansage zum Schluss, Leo, oder? Leo, danke. Ich sage dir, was ich mitnehme von heute. Ja? Erstens einmal, dein Schlusswort bringt es für mich auf den Punkt. Ich bin so, wie ich bin und nehmt es mir, wie ich bin. Ja? Ist für mich ein Plädoyer für Originalität. Ich glaube, es gibt so wenig Leute, die trauen sich, original zu sein. Und die Wahrheit ist, wenn man die anschaut, oder? Original sein ist glaube ich, echt der erste Schritt, dass man rausstechen kann. Und auch, ja, was hinterlassen kann, an was sich Leute erinnern. Das ist das Erste, was ich von dir mitnehme. Das Zweite, und da bist du, ja, Vorbild ist fast eine schwache Formulierung, weil es ist eine Mischung zwischen Vorbild und gleichzeitig ist es immer ein bisschen einschüchternd. Du sagst immer Konsequenz, 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 ja. Ich glaube, Nahkampf und Attacke, ja, in den Anfängen, also die Anfänge ist nichts für die Samthandschuhl, ne? Am Anfang musst du angreifen, musst dort sein, wo deine Kunden sind, musst jedes Fessel beackern, jeden Kirtag beackern, was auch immer das in deiner Branche ist, und musst dabei sein. Und das Dritte, was ich heute mitnehme, ist, was schon beeindruckend ist, eine Investition in Marke ist eine Investition, die sich langfristig auszahlt. Das ist nicht, was du sofort im Umsatz siehst. Du hast die Flaschen erwähnt von der Zaha Hadid, wo du sagst, also wenn ich da ans Geschäft denke, dann mache ich nie ein Geschäft mit dem. Du hast ein Batzenfestel geschmissen in einer Zeit, wo du dafür Geld hast aufnehmen müssen. Investition in Marke zahlt sich on the long run aus. Und da bist du einfach ein unfassbares Vorbild. Hillinger sieht man nicht nur beim Wein. Ja. Hillinger triffst an jeder Ecke, wo du bist, bei Kosmetikprodukten, bei Wein, bei allen möglichen Sachen. Es ist wirklich beeindruckend, Leo, was dir gelungen ist. Es ist unglaublich, ein wirkliches Vorbild für viele Unternehmer, mich eingeschlossen. Danke, dass du die Zeit genommen hast und danke, dass wir bei dir da am Weingut sein dürfen.
Ganz gerne. Alles Liebe.
Ja, ich hoffe, das war eine Freude für dich, genauso wie es für mich war. Der Leo ist ein Original, so viel steht fest. Das war meine Special Episode für dich mit Leo Hillinger, ein weiterer Kollege aus 2 Minuten 2 Millionen. Schauen wir, wie es weitergeht. Ich werde dir vielleicht noch den einen oder die andere präsentieren. Schalt nächste Woche wieder ein, das ist das Wichtigste, hier bei Business Gladiators Unplugged. Und schick mir vor allem deine Fragen, das ist wichtig, an die bekannten Kanäle. Ich freue mich sehr, wenn ich deine Frage beantworten kann und wenn du nächste Woche wieder dabei bist, hier bei Business Gladiators Unplugged. Alles Liebe und bye bye.